Bindung und Kooperation. John Bowlby wies als einer der ersten darauf hin, wie wichtig das Bindungsverhalten zwischen dem Säugling und seiner versorgenden Bezugsperson für die Entwicklung des späteren Sozialverhaltens ist. Die Arbeiten der London Tavistock Clinic, von Anna Freud gegründet, haben Bowlbys Beitrag erheblich ergänzt. Dazu hat insbesondere Juliet Hopkins in Bezug auf die unbewussten Verhaltensaspekte, die aus dieser Bindung entstehen, beigetragen. Auch wenn direkte Hinweise für das Verhalten prähistorischer Menschen nicht einfach zu ermitteln sind, lassen sich begründete Aussagen aufgrund des Bindungsverhaltens, das wir mit Affen gemeinsam haben, ableiten. Zusätzliche Erkenntnisse über die Bemutterung und Pflege des Nachwuchses liefern Beobachtungen von heutigen Menschen und verwandten Arten, wie zum Beispiel Schimpansen. Wir werden nicht nur durch soziologische und ökonomische Umweltfaktoren geprägt. Der Mensch entwickelt sich, wie Erich Fromm es in seinem Streitgespräch mit Herbert Marcuse formulierte. Und das bedeutet, dass wir durch die früheste Mutter-Kind-Beziehung unser inneres Wesen entwickeln. Sogar Marx schrieb in seinen früheren Werken: All unser Erfinden und unser ganzer Fortschritt scheinen darauf hinauszulaufen, dass sie materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das menschliche Leben zu einer materiellen Kraft verdummen. Der menschliche Säugling befindet sich bei seiner Geburt in einem noch sehr unreifen Entwicklungsstadium. Um dem Zustand eines neugeborenen Menschenaffen gleichzukommen, müsste die Schwangerschaft einer Frau 21 Monate andauern. Deshalb sind Pflegeverhalten und Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse des Neugeborenen während dieser kritischen Entwicklungsphase so entscheidend. Die Bedürfnisse drehen sich um die Ernährung, die Versorgung mit Flüssigkeit, die Reorganisation muskulärer und nervaler Prozesse, den Schlaf und das Aufwachen mit neuer Energie, für den Abbau von Spannung und das Zurückfinden in einen Zustand der Ausgeglichenheit. Wenn, so Ashley Montague, wir Zuwendung oder Liebe rein biologistisch als Verhaltensweisen betrachten, durch die wir einem anderen Geschöpf das Überleben ermöglichen, dann können wir auch in Zuwendung und in Liebe ein neotenes Merkmal erkennen. Daraus können wir also ableiten, dass keine der frühen menschlichen Gemeinschaften hätte überleben können, wenn nicht Liebe und Kooperation eine so bedeutsame Rolle gespielt und ihre einzelnen Mitglieder zusammengehalten hätten. Kooperation ist eine Folge frühen Bindungsverhaltens, wenn, wie Harlow und Harlow gezeigt haben, die mütterliche Pflege nicht gestört wird. Unzureichende Versorgung des Säuglings bringt Lebewesen hervor, die ihrerseits die Bedürfnisse anderer missachten und andere Wesen missbrauchen. Dies verdeutlicht, dass das spätere Bindungsverhalten zwischen Erwachsenen von der Bindung des Kindes an seine Mutter bzw. seine versorgende Bezugsperson bestimmt wird. So hat die Anthropologin Sarah Bluffer-Hardy gezeigt, dass Kooperation und Empathie die bestimmenden Faktoren in unserer menschlichen Evolution sind. Auch J.C. Young wies darauf hin, dass die Ausstattung des Menschen im Zuge seiner Evolution auf Kommunikation und Kooperation ausgerichtet ist. Gault bemerkt, es ist eine analytische Feststellung und nicht einfach ein Werturteil, wenn wir sagen, dass vom Standpunkt einer breiten Sozialordnung und einer Vielzahl interindividueller Beziehungen aus betrachtet, ein kooperatives Verhaltensmuster die psychischen Ressourcen des Menschen besser ausnützt als ein dominant-hierarchisches. Dominanzfaktoren, die die individualistische Motivation betonen, repräsentieren nur eine partielle Realisierung von Gruppenressourcen auf einer niedrigeren Ebene, auf der es zu einem Zusammenstoß verschiedener Interessensgruppen kommt, der den Konflikt innerhalb der Gruppe verschärft und Spannungen erzeugt, die ihrerseits zu sozialer Desorganisation führen. Und Schneiler stellte fest, in unserer Kritik an der bei Wirbeltieren angewandten Dominanztheorie ging es um die reduktionistische Betonung genau jener speziellen Charaktereigenschaften, die nicht die Gruppenzusammengehörigkeit fördern, sondern sie im Gegenteil schwächen und der Gruppe schaden und sie psychisch zersetzen. Vor allem deswegen ist die Dominanztheorie für eine vergleichende Psychologie sozialer Organisationen nicht geeignet. Schimpansenstudien zeigen, dass menschenähnliche Primaten unter geeigneten Bedingungen kooperative Beziehungen entwickeln und entschlossen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Starkes Dominanzgebaren, mit dem das Verhalten von Primaten sowie das unserer Vorfahren hauptsächlich erklärt wird, hängt von aggressivem Verhalten ab und entsteht nur unter Bedingungen, in denen positive Faktoren, die zur Gruppenzusammengehörigkeit beitragen, geschwächt werden. Abruptes Abstillen scheint bei Säugetieren die Trennung von der Familie zu forcieren, was wiederum einen Einfluss auf das spätere Gruppenverhalten und die Entwicklung individueller Aggressivität hat. Dominanzbeziehungen weisen auf eine schwache soziale Empfänglichkeit hin, während die bei Primaten festgestellte psychische Kooperation die Fähigkeit voraussetzt, die sozialen Konsequenzen der eigenen Handlungen zu antizipieren und sie gegebenenfalls im Sinne der Erreichung eines gemeinschaftlichen Ziels zu modifizieren. Dominanz hingegen fördert Isolation und psychische Distanz, was sich kontraproduktiv auf den Gruppenzusammenhalt auswirkt. Wie Charlotte Bühler es ausdrückt: Ein Kind ist Teil seiner Mutter, bevor es sich zu einem eigenständigen Individuum entwickelt, und gehört schon lange zu einer bestimmten Gruppe, bevor es sich aktiv einer anderen Gruppe anschließt.